8. Und jetzt an die Arbeit. Noah, Tal, Geri und Ethel trafen sich am 2. Januar 2006 im Park hinter dem Charlottenburger Schloss wieder. Es hatte am Morgen geschneit. Überall lagen abgebrannte Raketen, traurig glänzende Bierdosen, Bionadeflaschen. In den schwarzen Ästen hingen Schneeklumpen und Stofffetzen, und als die vier am anderen Ende des großen Karpfenteichs ankamen, drehten sich alle gleichzeitig zu dem großen weißen Schloss um, das zwischen den Bäumen hervorschaute, und sie machten wie betrunkene Rockstars anerkennende Geräusche und Gesten. Sie wollten schnell eine Runde drehen, in der Orangerie frühstücken und dabei Noahs Goebbels-Video besprechen. Dann bekam Tal seinen Anfall. Er hatte auf dem Rückweg vor dem Belvedere eine Rakete vom Boden aufgehoben und versuchte zu lesen, was auf dem verkohlten grünen Etikett stand. Er drehte die Rakete neugierig hin und her und schließlich hielt er sie, wie immer leicht fiebrig grinsend, an seine Nase. Armer Tal. Er hatte nie vergessen, wie er im Oktober 1991 diese pfeifende irakische Skat immer näher kommen hörte, bis sie mit einem lauten, schwächlichen Puff 5 Meter entfernt von ihm im Toilettenfenster einschlug. Er und seine Eltern langweilten sich da schon seit Stunden im versiegelten Zimmer, aber so versiegelt war es auch wieder nicht. Und den dünnen Brandgeruch, der sie zur Abwechslung hinaustrieb, nannte seine marokkanische Mutter in ihren späteren Kriegserzählungen immer »Stinkbombe des Todes«. Dabei hatten die Schmelnigs Glück gehabt. Ihr Haus in der Arlosorow-Straße, Ecke Ibn Griol, wurde nicht zerstört. Die Skat blieb fast unversehrt im Fenster stecken, wie ein Einbrecher, der nicht mehr vor und zurück kann. Und Frau Schmelnig musste bloß einen Tag lang lüften und mit ihrer thailändischen Putzfrau schwarzen Staub von den Wänden und Möbeln wischen. Das war alles. Als Tal jetzt an der verkohlten deutschen Silvesterrakete roch, passierte es. Die Furchtlosigkeit, die seine kleine, drahtige Sabra-Gestalt normalerweise ausstrahlte, entwich mit einem einzigen, leisen, schwächlichen Puff in den eisgrauen Berliner Himmel. Als nächstes fing Tal an zu schreien, auf Ivrit, aber vielleicht war dieses kehlige Wortgemisch auch aramäisch oder assyrisch. Sein rotes, matzedünnes Gesicht rötete sich noch mehr, er warf sich in den Schnee, er stopfte sich Schnee in den Mund, er rieb sich mit Schnee das Gesicht ein und er beruhigte sich erst wieder, als Gary L. Dick Harper ihn mit seiner schaufelgroßen kalifornischen Hand im Genick packte, wie eine Katze hochhob und zurück auf die Beine stellte. »Oh, danke«, sagte Tal. Er sagte es auf Englisch, aber er klang immer noch so düster, als würde er verbotene Stellen aus einem alten babylonischen Schwarze-Magie-Traktat ausstoßen. Gary guckte Tal aus seinen eng zusammenstehenden dummen Augen an und sagte, »Was war denn das?« »Mein scheiß Kriegstrauma war das«, sagte Tal. »Echt? Ich wusste nicht, dass du eins hast.« »Ich auch nicht. Scheiße, ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle.« »Ich hatte mal eine ähnliche Szene in The Bullet Dude, aber so gut habe ich es natürlich nicht hingekriegt. Wie machst du das mit dem roten Schaum in den Mundwinkeln?« »Das ist meine Zunge, Gary. Ich kau so lange auf ihr herum, bis sie blutet.« »Ach, wirklich?« »Wie hast du es eigentlich so weit gebracht, Zeitlupe?« »Gutes Aussehen und Opportunismus«, sagte Gary, aber es klang wie eine Frage. Als Noah mir die Geschichte von Tals Anfall erzählte, aufgewühlt, unkonzentriert, mich immer wieder passiv-aggressiv als Freund beschimpfend, saß er in Berlin auf einer Parkbank vor der Zionskirche. Ich saß in Prag auf meinem Hotelbett. Ich war benommen und gastritisch und hielt das Telefon mühsam zwischen den steifen Fingern. Während ich Noah zuhörte, dachte ich, ich sollte sofort wieder in die Italska zurückfahren, klingeln, zu Fuß in den 5. Stock hochrennen, wie wild gegen die Tür schlagen und das Serafina-Monster, wenn es mir endlich aufmachte, an den riesigen, schweren Schultern packen, auf den Balkon zerren und runterwerfen. Bevor ich mir aber den Rest vorstellte, konzentrierte ich mich lieber wieder auf Noah. Vielleicht würde er einen Witz machen, der mich alles vergessen ließe, oder ich bekäme genug Mitleid mit ihm, um keins mehr mit mir selbst zu haben. Im Park des Charlottenburger Schlosses ging es so weiter. Die vier eilten, als wären sie die Beatles in Help, im Gänsemarsch zum Schloss zurück, und die fette Ethel war natürlich die letzte. Ein interessantes Bild. 3 kleine, dünne Männer, jeder mit seinem eigenen selbstsüchtigen Irrsinn beschäftigt, und eine große, monumentale Frau, die wie eine Kindergärtnerin diese erwachsenen Kindsköpfe durch den orangegrauen deutschen Schnee vor sich hertrieb. Plötzlich, und zwar für den Rest des Tages, aber nicht ganz bis zum Anfang der Nacht, war Ethel Uhrmacher der Boss. Das konnte sie, das hatte sie in ihren 20 geureichen Jahren gelernt. Sie wusste, dass Männer nach weiblicher Führung gierten, wenn man sie ließ, dafür brauchte man kein Domina-Outfit. Sie holte keuchend nur ein, legte ihren megaschweren Arm um seinen dünnen Hyänenhals. Sie schob ihn zuerst vor sie her, dann zog sie ihn hinter sie her, und als sie Tal eingeholt hatten, schlang sie den anderen Arm um dessen Nacken wie ein Lasso und sagte: »Ich will auch eine Rolle in dem Bunkerfilm. Ich war mit Noah im HLG in der Theatergruppe. Leons und Lena, wir haben uns zum Schluss geküsst. Ich kann das.« Tal hustete nur und wirkte wieder unverständliches Zeug. Noah sagte: »Das stimmt nicht, Etelein.« »Nein? Nein. Du konntest mich früher nicht ausstehen. Du hast mich höchstens mal in der Schule im Fahrradkeller ein bisschen gewürgt oder auf dem Nachhauseweg ins Gebüsch gestoßen. Aber du hättest sogar noch Teklas Holzbein lieber geküsst als mich.« »Noah«, Ethel drückte den Arm um Noahs Hals noch etwas fester zusammen. »Ja«, seufzte Noah, »ja.« »Du hältst jetzt die Klappe. Und du fragst Tal, ob er mir nachher in Ruhe zeigen kann, wie man ausflippt. Ich werde, denke ich, als Magda jedes Mal ein bisschen verrückter werden, wenn eins von meinen Kinderlach tot umkippt.« Es wurde kurz still. Man hörte nur die Schritte der vier im Schnee, und Noah dachte, das klingt genauso deprimierend wie das Klatschen meines Eineisäckchens beim Meraf besteigen. Ab und zu krähte hoch über ihnen blutrünstig einer der lahmen, grauen Schlossraben, aber dieses Geräusch erinnerte nur an gar nichts. »Ich blöder, dämlicher, nichtswürdiger Wurm«, sagte Noah plötzlich. »Die Kinder! Wo kriegen wir jetzt 6 blonde deutsche Amöben her?« »Was für Amöben«, rief Gary von vorne. »Hilde, Helga, Helmut, Hedda, Holde, Heide, die unglückliche Brut von Josef und Magda Goebbels. Hingerichtet mit Gift von den eigenen Eltern am 1. Mai 1945. Hier, mein Schatz«, Noah sprach plötzlich mit hoher weiblicher Stimme, »hier dein Kakao und hier deiner. Ihr zieht eure Nachthemdchen an und bürstet euer Haar und legt euch schlafen. Und morgen früh wird der Führer jedem von euch ein schönes weißes Pferd schicken. Auf ihnen reitet ihr mit dem Herrn Rüstungsminister ganz schnell davon und werdet im neuen Zeitalter die Ehre des Reichs retten. Oder für viel Geld eure Memoiren schreiben.« »Ja, yeah, das ist ja genau wie die alte Jakob- und Isaac-Geschichte, du Scheißloch. Das verrückte Kinderopfer«, stieß Tal aus. »Jetzt verstehe ich.« Noah kratzte sich am Kopf und versuchte, nicht konfus zu gucken. Tal sah immer noch aus wie auf Droge, aber auf die gute Art. »Eltern, die ihre Kinder ficken«, rief er noch lauter, »für Gott, für die Bewegung, gegen die Furcht, allein durchs Universum zu trudeln.« »Genau.« Das war jetzt wieder Noah, glücklich, endlich verstanden zu werden. »Und darum stehst du auf diese Story?« »Ja. Aber bei den Goim endet sie blutig.« »Korrekt. Du bist gar nicht so dumm, du kleiner stotternder Diaspora-Quetscher.« »Nein, natürlich nicht. Und wie geht's weiter?« Noah presste die Stimme noch eine Oktave höher. Jetzt war er die 8-jährige Hedda Goebbels kurz vor ihrem unfreiwilligen Ende.
»Aber Mami, Mami, ich will nicht weg von hier ohne den lieben SS-Onkel Günther. Nein, ich will nicht. Ich liebe sein Glasauge und ich liebe sein Holzbein. Du weißt doch, dass ich ihn immer heiraten wollte.«
»Dann«, das war Noah wieder als Magda, »wirst du das eines Tages auch tun, Schätzchen. Aber jetzt trink deinen Kakao aus. Gleich kommt Dr. Hanke und der wird euch allen eine Spritze geben gegen diese fürchterliche Kälte hier im Bunker.« »Okay, mir gefällt die Story«, sagte Tal, der Self-Hater-Schmelnik, ernst wie ein Spieler, der sich auf eine Partie einlässt, die er gewinnen wird. »Lass uns zu dir fahren und den Scheiß endlich drehen. Die Amöben basteln wir uns. Hast du Kartoffeln und Mikado-Hölzchen zu Hause?«
»Streichhölzer.«
»Auch gut. Wir werden sie ganz, ganz klein machen. Das gibt der Sache einen schönen Untermenschen-Übermenschen-Touch.« »Und was ist mit dem Geld?«, sagte Noah. »Wann wollt ihr das haben?«
»Dein Anwalt macht einen Vertrag mit meinem Anwalt, du Homo«, sagte Gary, der jetzt wieder neben ihnen herging und dabei ständig nach unten auf Ethels, Noahs und Tals Füße guckte, um so synchron wie möglich mit ihnen Schritt zu halten.
»Handschlag? Kannst du vergessen.«
»Ja, toll, super.«
»Gütiger Himmel, du freust dich, als hättest du einen Ständer. Woher weißt du das? Sieht man das?«
»Gott, ist das ekelhaft.«
»Hallo, das war ein Witz, Zeitlupe, das stimmt nicht.«
»Ständer«, sagte Tal, »ich glaube, das bringt mich auf eine Idee.«
»Kein Problem, Talilein«, zwitscherte Noah, der sofort wusste, was Tal meinte.
»Wirklich? Du würdest es tun? Wenn Ethel die Magda macht, mache ich es eben als Josef der Ethel«, sagte Noah, »wenn es sein muss.
Vor der Kamera?«
Noah nickte 2-3 Mal heroisch und schob mit einem leisen Schmatzen die verhornten Tscherkessenlippen auseinander.
Niemand im Charlottenburger Schlosspark wusste, dass seit Monaten Filme mit und von Noah Forlani auf wefuckonlyjews.com liefen. Der eine, Noah bricht nackt vor einem Bette Midler-Poster mit einer Stoppuhr in der Hand den Dauererektionsrekord, bekam sogar 3 bis 4 Sterne von den Usern. Der andere, in dem Noah zuerst mit seiner alten Kinderfrau Malgorzata auf einem laut platschenden Wasserbett in der Herbertstraße ringt und ihr hinterher wie einer ungebildeten Afrikanerin mit Hilfe bunter Schautafeln den Sinn veganer Schülerfütterungen erklärt, wurde immer wieder von den Wefuckonlyjews-Leuten gesperrt. Aber Noah lud ihn immer wieder hoch. »Sie verstehen mich nicht, ich bin Utopist. Ich sehe heute schon Dinge, die in der Zukunft normal sein werden«, antwortete er, wenn ich zu ihm sagte, er solle es sein lassen und lieber mit seinem Handy ein Auto-Fellatio-Video drehen, damit würde er super easy unter die besten 10 des WFOJ-Rankings kommen, weil Blasen im Internet immer gut ankommt und nicht nur dort. Natürlich durchschaute Noah, dass sich ein Witz machte, aber er fand die Idee trotzdem sehr gut und der Film, in dem er sich selbst einbläst, wurde sein größter Interneterfolg. Ich werde Ethel reiten wie Häuptling Crazy Horse den Gaul des toten General Custer, Mr. Hawks, sagte Noah zu Tal, lächelte dabei aber Ethel an und dann applaudierten alle 4 wie im Jazzclub nach einem Solo. Und Ethel, immer noch, aber nicht mehr lange, in Chefstimmung, gab jedem von ihnen einen Klaps auf den Kopf. Gary, sagte Noah plötzlich sehr leise und stieß mit einem dumpfen Bauchgrimmen den scharfen Wasabi-Dunst auf, der ihn seit Silvester verfolgte. Ich weiß es zu schätzen, dass du beim Goebbels-Video dabei bist. Du bist ja nicht irgendwer. »Ach, halt den Mund. Du bist El Dick. Scheiße, halt die Klappe, du dämlicher Derwisch.« Noah mit rauer Rick-Blaine-Stimme. »Darf ich's dir dann auch machen, Kleines?« »Aber nur von vorn«, sagte Tal. Ja, es lief wirklich sehr gut für Noah an diesem Morgen im Park des Charlottenburger Schlosses. Und trotzdem war er nicht besonders zufrieden. Statt Witze zu machen und sich mit ihm hollywoodhafte Dialogduelle zu liefern, hätten Gary und Tal zu ihm ja auch sagen können, wir machen nur deshalb bei deinem Goebbels-Spielen mit, du sonderbare kleine Europäer, weil du etwas weißt, das wir nicht wissen. Und das mit den 8 Millionen für Garys Davorfilm war nur ein Scherz. Wir wollten deine Beharrlichkeit testen. Wir kennen Typen wie dich nicht. Wir wollen von dir lernen, das Surreale im Realen zu erkennen. Und wir nehmen dich in den Sudan mit, wenn du willst, weil wir scharf auf dein Rat sind. Wie konnten wir nur glauben, dass wir ohne dich ein Projekt über den modernen Holocaust stemmen könnten? Ja, oder so ähnlich. Als Noah 10 Stunden später aus meiner zertrümmerten, brennenden Wohnung rannte, fühlte er sich wesentlich besser als im Schlosspark. Hatte das damit zu tun, dass er, wie Dr. Savionoli es einmal ausgedrückt hatte, die Katastrophe dem Happy End als wahrer Sohn seines falschen Volks vorzog? Ja, natürlich. Vor allem war er aber froh, dass in dem Computer, den er vor den Flammen gerettet hatte, die Shylock-Datei fehlte. Das hatte er mir später verschwiegen. Und dass er selbst sie gelöscht und vorher noch schnell auf einen kleinen silbernen USB-Stick kopiert hatte. Jetzt müsste ich eigentlich aus der Tore zitieren. Ich weiß, etwas in der Art von »Das Schlechte wird zum Guten«, nachdem es durch den Menschen verstanden wurde. Oder Laban sah sein Haus über sich brennen und bemerkte endlich wieder den Himmel. Und noch besser wäre es, an diesem Punkt schleumelt Forlani, den großen Gangsterphilosophen, fragen zu können, warum die Menschen nicht immer die Wahrheit sagten. Bestimmt würde er antworten, Rabbi Shimon sagt, zum Schutz der eigenen Privatsphäre, du Hochem.